Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von InTouch. Vor der Kamera begrüßen euch meine Wenigkeit Rainer Demski und wieder einmal hier in München. Ich freue mich sehr, der CEO der Dachregion der Coeo Group, Sebastian Ludwig. Hallo Sebastian.
Ich freue mich sehr, hier zu sein.
In der noch recht frischen Studie, und jetzt muss ich ablesen, das ist nämlich ein langer Name, Experian Forrester Fraud Research Report aus November 2023, da wird von einem massiven Anstieg von Betrugsfällen bei Online-Transaktionen berichtet. Das ist ein Riesenthema, nicht nur für Kunden, also für uns als Verbraucher, sondern natürlich auch für die Betreiber von Online-Shops. Unser heutiger Gast erkennt sich mit diesem Thema ganz besonders gut aus und er war gestern schon nicht zu dem Thema, zu einem anderen, beim Customer Focus Summit mit am Start, heute hier bei uns in München im Studio. Herzlich willkommen, Dr. Stephen Lem, Chief Risk and Data Officer bei RatePay.
Danke für die Einladung.
Stephen, was macht eigentlich ein Chief Risk and Data Officer?
Die Frage wird mir oft gestellt, weil das ist eine Kombination von zwei Executive Management Rollen, die sehr selten ist. Ich habe das mal irgendwann vor 2 Monaten mal in LinkedIn nachgeschaut. Es gibt weltweit 3 Leute mit dieser Kombination von den Rollen. Und um ehrlich zu sein, bei den anderen beiden ist mir auch nicht ganz klar, was deren Rolle eigentlich ist. Von daher, lass mich einfach beschreiben, was meine Rolle ist. Ja. Mhm. Also der Hauptfokus liegt wirklich auf der Chief Data Officer Rolle. Ja, also ich verantworte die Entwicklung und Umsetzung der Datenstrategie bei RatePay. Mhm. Und das umfasst halt wirklich ein 360-Grad-Blick auf das Thema, wie kann man aus Daten Wert schöpfen, angefangen bei dem klassischen Data Management, dann halt klassisches BI-Reporting, KPI-Definition, generieren von Insights über Analytics, aber, und das ist auch, wo meine Passion liegt, das ganze Thema Data Science, Machine Learning, KI. Und hier verantworte ich halt auch insbesondere die KI-Strategie, wie schaffen wir es, unsere Produkte datengetrieben zu optimieren oder Business-Prozesse zu optimieren. Die Chief Risk Officer-Rolle, ja, in dem Zusammenhang verantworte ich halt oft auch operativ und strategisch halt das gesamte Zahlungsausfallrisiko oder die Art, wie wir Zahlungsausfälle managen. RatePay als Zahlungsdienstleister, ich meine, wir bieten halt den Händlern an, dass wir in dem Checkout risikobehaftete Zahlarten anbieten, Kauf auf Rechnung, Kauf auf Lastschrift oder auch Ratenkauf, die kommen halt alle mit Zahlungsausfallrisiken. Und wir übernehmen das Risiko halt komplett für den Händler. Und von daher ist bei uns das Management, ja, über unsere Inhouse-Risiko-Engine ein zentrales Thema, wo wir halt auch gerade mit KI oder mit Daten halt wertschöpfen. Und daher haben wir beschlossen, dass wir die Rolle so zuschneiden, dass Daten und Risiko unter einer Führung sind.
Okay. Habt ihr auch sowas Ähnliches bei euch, bei der Coeo?
Wir haben einen Bereich Data Science, ja. Da haben wir auch kein Vorstandsressort dafür, aber wir haben einen Group Director für das Thema.
Mhm. Vielleicht ganz kurz, bevor wir in unser heutiges Thema Risiken und Fraud einsteigen, noch ein bisschen was zu deinem Werdegang. Was hast du vor RatePay gemacht?
Also ich bin jetzt seit über 20 Jahren in dem Bereich Data Science unterwegs. Ich habe vor Ende der 90er habe ich im Grunde genommen angefangen, mich mit dem Thema maschinellen Lernen auseinanderzusetzen. Habe dann Anfang der 2000er auch ein PhD in dem Bereich gemacht und war seitdem immer auf der anwendungsorientierten Seite unterwegs. Ja, ich habe mit der Deutschen Bank an algorithmischen Handelslösungen gearbeitet. Ich war dann jahrelang bei Zalando, habe verschiedene Data Science Teams aufgebaut, immer mit verschiedenen Business Partnern und habe zum Schluss auch in meiner Zeit bei Zalando halt auch das Risikomanagementsystem als ein algorithmisches Produkt entworfen und mit verschiedenen Teams dann auch umgesetzt. Und über verschiedene andere Stationen, ich war bei Outfittery als Chief Data Officer, habe da die gesamte Datenstrategie für die Firma mitentwickelt und umgesetzt. War bei Bubble, hab denen geholfen, Wert aus Daten zu schaffen und bin jetzt seit 3,5 Jahren bei RatePay, um das Maximum aus den Daten rauszuholen.
Aber auf jeden Fall auch schon einige Erfahrungen im E-Commerce. Da war ja in den Jahren von Covid-19 ist ja ein massiver Anstieg von Fraud-Fällen passiert. Man spricht von über 70% Anstieg. Das ist schon ganz schön mächtig und sicherlich für E-Commerce-Betreiber eine Riesenherausforderung, sowas zu managen. Welche Arten von Fraud gibt es eigentlich?
Fraud ist sehr vielfältig. Und das macht es auch sehr spannend, ja, versuchen, Fraud Prevention Maßnahmen zu entwerfen. Lass mich mal mit einfachen Fraud Mustern anfangen. Also das einfachste Fraud Muster ist Kreditbetrug. Mhm. Ja. Ich merke, meine Bonität ist nicht mehr die beste, gerade auch in der Pandemie. Eventuell habe ich meinen Job verloren. Ja. Ich kann eigentlich meine Rechnung nicht mehr gut bezahlen, will aber natürlich weiter einkaufen. Eins der Betrugsmuster ist dann, okay, ich verändere vielleicht mal leicht meinen Namen, ja, dass ich nicht mehr so ohne weiteres identifiziert werden kann. Da bin ich nicht mehr Steven Lem, dann bin ich vielleicht mal Stefan Lem. Ja?
Ja.
Und schon habe ich eine Möglichkeit, eventuell durch einige der Risikoprüfprozesse durchzukommen. Oder ich verändere so leicht die Straße. Ja, dann wohne ich halt nicht in der Schillergasse, sondern in der Schöllergasse. So ein Postbote ist schon sehr kreativ im richtigen Zuordnen der Pakete. Ja, und das ist so ein typisches, sehr einfaches Muster, wo Leute versuchen, einfach ihre Identität leicht zu verschleiern, um noch wieder einen Kauf auf Rechnung zum Beispiel tätigen zu können.
Da vielleicht mal ergänzen, das ist natürlich etwas, was wir im Inkasso dann 1:1 sehen können. Diejenigen, die das machen, haben ja in der Regel, du sagtest es ja gerade, eher eine derzeit angekratzte Finanzstärke und in der Regel passiert es dann auch tatsächlich des Öfteren, dass sie ins Inkasso kommen. Und wie viele haben wir in unserer Datenbank, und auch das ist ja auch originär unser Job, dann bei uns genau die Daten anzuschauen und zu analysieren, sind der Sebastian Ludwig oder der Basti Ludwig in der gleichen Adresse, leicht abgeändert, wie du es gesagt hast, und halt unzählig viele solche Konstrukte, die sich bei uns auch wiederfinden.
Das ist schon fast eine Kasso. Forensische Aufgabe, dann rauszufinden, dass der Stefan Lem der Steven Lem ist. Also ja. Bei euch jetzt.
Ja, ja. Also das ist auch unser täglich Job sozusagen, die Übergaben unserer Kunden zu analysieren, dann aber auch die Daten wieder zurückzuspielen an unsere Auftraggeber, damit die Auftraggeber daraus lernen können, weil so gut, und RatePay ist da hervorragend aufgestellt, aber so gut man auch immer ist, es rutscht immer mal wieder was durch. Und das sehen wir dann oftmals im Kasso, versuchen das natürlich dann eben zu identifizieren und unseren Auftraggebern auch zur wiederum Verbesserung der Vorprozesse zurückzuspielen.
Wir waren bei Arten von Fraud.
Kredit, genau, das war jetzt doch das einfachste Art von Fraud. Ja. Das wird jetzt immer ein bisschen komplexer. Die nächste Art von Fraud, die im E-Commerce auch nicht mal wenig verbreitet ist, ja, die ist fest und wird meist so als Friendly Fraud bezeichnet, wo sich ein Kunde versucht, eine Leistung zu erschleichen oder einen Vorteil, indem er erst was bestellt, es dann retourniert, um zum Beispiel an irgendwelchen Loyalty-Programmen. Ja, auf die zweite Bestellung kriege ich 10% Discount. Dann bestelle ich doch erstmal was. Bezahle das vielleicht auch, retourniere es dann, wenn ich ein gutes Zeitfenster habe, um die Sache zu retournieren, bestelle es dann nochmal für 10% günstiger. Friendly Fraud. Ja, es gibt halt auch Retourenbetrug. Man kauft sich die Hose, seine Lieblingshose, kauft sie sich zum zweiten Mal und retourniert die andere mit der Bemerkung, ja, die war irgendwie gebraucht, als ich sie bekommen habe. Ja. Und da gibt's halt auch noch verschiedene Muster.
Oder auch das Ballkleid bestellen, tanzen gehen, einpacken, zurückschicken, passt nicht.
Im Münchner Oktoberfest rundherum gibt's, glaube ich, sehr viel Fraud in Bezug auf Trachten. Ja, das würde halt alles unter Friendly Fraud fallen. Dann gibt's halt, das sind aber alles noch, wo wirklich private Personen Betrug begehen. Dann gibt es aber auch halt eher den professionellen Betrug. Ja, und das fällt dann eher in den Bereich Identitätsbetrug, wo halt die Identität von jemandem ausgenutzt wird. Ja, im Namen von Steven Lem wird bestellt an meine Adresse, wenn man zum Beispiel weiß, oh, ist gerade für 4 Wochen im Urlaub.
Ja.
Ja, und dann wird versucht, das Paket halt bei der Zustellung abzufangen. Und ich würde sozusagen natürlich dann im Inkasso irgendwann auftauchen. Das ist das erste Mal, wenn ich dann davon erfahre, dass jemand auf meinen Namen bestellt hat oder wenn ich halt die Mahnungen bekomme. Ein Teil von Identitätsbetrug sind halt auch so klassische Account-Takeovers. Ja, also wenn wirklich jemand zum Beispiel im Darknet sich Passwörter und Login-Credentials kauft, ja, als wirklich Teil von professionellem Betrug und dann quasi in meinem Namen oder mit meinem Account im Internet bestellt. Meist erfolgt hierbei natürlich noch eine Änderung der Lieferadresse oder eine Änderung der E-Mail-Adresse, sodass ich nicht allzu schnell davon mitbekomme, dass jemand meinen Account übernommen hat. Aber das ist so ein typischer Fall von Identitätsfraud. Und um vielleicht noch ein letztes Beispiel zu geben, mehr wie beliebig komplex Fraud auch sein kann, und das ist ein Vorkassebetrug. Klingt erstmal, wie kann denn bei Vorkasse Betrug passieren? Ja. Das Muster ist relativ einfach, wenn man es einmal verstanden hat. Ich bin der Betrüger. Ich möchte einen, sagen wir mal, einen neuen Fernseher. Ich kaufe den bei einem Händler auf Vorkasse. Dann eröffne ich mir auf irgendeinem Marktplatz, eBay, Otto Marketplace, wo auch immer, eröffne ich mir ein Verkäuferkonto und fange an, Fake-Artikel zu verkaufen. Spannende iPhones zum Beispiel für sehr günstig. Dann auch als Vorkasse, sobald ich einen Käufer finde,
ja, okay,
gebe ich dem die IBAN-Adresse von dem Händler, wo ich ja den Fernseher kaufen wollte. Und der überweist dann schön in meinem Namen an den Händler. Und sobald die Vorkasse-Rechnung eingegangen ist, ja, bekomme ich natürlich meinen Fernseher geschickt. Und
ja, und spannend. Und der bestellt hat, bekommt nichts.
Einen Fall hatte ich tatsächlich auch mal selbst, schon vor vielen, vielen Jahren. Das war noch so Anfang der 2000er. Da hatte ich mal, damals war ich Mitinhaber von einem Hosting-Provider. Und wir haben hauptsächlich Server gehostet. Und ein Server, der wurde betrieben von einem E-Commerce-Anbieter. Der hat zu der Zeit hat einen Shop gebaut mit Digitalkameras und hat die zu unglaublich günstigen Preisen, 50% off oder sowas, ja, angeboten. Und dann haben die Leute, das waren immer so Beträge, 400 Euro, 600 Euro, sowas. Ne? Die Leute haben Vorkasse bezahlt, haben nie Ware gekriegt. Der hat das sage und schreibe 2 Jahre durchgezogen. Hinterher habe ich dann erfahren, was der Umsätze gemacht hat mit dem Ding. Danach war der weg. Ne? Da stand auf einmal die Kripo bei uns im Laden und hat ermittelt. Das sind natürlich auch so Fälle. Ist wahrscheinlich auch sowas wie Vorkasse dort dann, ne? Kann man so sagen.
Ja. Das ist halt, wie gesagt, Händlerbetrug.
Das ist das Händlerthema,
ja,
genau.
Ja.
Also, das heißt, wir haben eine große Bandbreite. Wir haben die Kavaliersdelikte, sage ich mal so, Kleinkriminalität bis hin zu professioneller, organisierter Kriminalität, alles dabei.
Ja. Vielleicht noch eine Ergänzung zum Thema Fraud. Und welche Möglichkeiten gibt es? Der ein oder andere weiß das hin und wieder. Bestelle ich ganz gern Wein im Internet und bin natürlich auch bei der ein oder anderen Plattform registriert. Und da gibt es eine große von der Rewe-Kette. Bin auch auf Social Media und lese dann Werbung von diesem Online-Portal. Und auch sensationell gute Weine zu guten Preisen. Und dann hat es mich auch mal erwischt. Dann habe ich gesagt, wunderbar, zu dem Preis, dann bestellst du. Mhm. Jetzt war der Fake-Shop so gut gemacht, Thema Fake-Shops. Der Shop, der war so gut gemacht. Die Werbung war auf Instagram sehr gut gemacht. Der hieß auch so, der hatte nur noch eine kleine Änderung dran.
Ah, Wahnsinn.
Die nicht so wirklich aufgefallen ist. Zugegebenermaßen hat es mich dann schon gewundert, dass ich mit meinen Login-Daten nicht reingekommen bin. Woher und wie auch. Und es gab aber der zweite Button Sofortkauf, ne? Also ohne Registrierung und so weiter. Also ging dann alles relativ schnell bezahlt. Ich habe noch nicht, ich habe sogar eine Bestellbestätigung, doch, ich habe eine Bestellbestätigung bekommen, aber die Ware war natürlich ist natürlich nie in den Versand gegangen. Und es ist was ich dabei aber so faszinierend finde, selbst 4 Wochen danach habe ich immer noch die Werbung auf Instagram gesehen. Den Shop gab es immer noch und ich will gar nicht wissen, wie viele in der Zwischenzeit darauf reingefallen sind. Ja. Und trotzdem wurde sozusagen weiter Werbung dafür gemacht und er konnte weiter im Netz agieren. Und da wären ja auch oftmals jetzt vielleicht nicht solche Zahlmethoden wie RatePay, weil RatePay ja White Label im Background ist, im Shop integriert ist, aber so Add-ons wie eine PayPal und Co., Sofort-Checkout und so weiter oder auch eine Klarna, die haben halt tatsächlich diese große Herausforderung, noch mit Fake-Shops umgehen zu müssen. Und da haben wir auch eine Detection entwickelt, auch KI gestützt, wie wir Fake-Shops und Ähnliches sehr schnell identifizieren können.
Aber Sebastian, ich hoffe, du hast danach deine Credentials auch geändert, weil du bist ansonsten zweimal eventuell reingefallen. Einmal auf den falschen Shop und zum anderen hast du nochmal deine wahren Credentials
ganz
in
genau
den richtigen Shop hinterlegt.
Ganz genau so ist es, ja. Also das ist natürlich geändert, aber ein
krasses Thema, genau, wenn man darüber nachdenkt. Also auf der einen Seite ist, da werden ja viel, da, also im Endeffekt wird ja die ganze Wertschöpfungskette geschädigt. Mal ist es der Nutzer, dann ist es mal der Shopbetreiber, dann ist es vielleicht wie bei euch in eurem Fall, ein Zahlungsanbieter, der dann in der BIT steht oder eine Bank oder wer auch immer. Und am Ende seid ihr dann sozusagen dran, das Ganze zu klären. Und vor dem Hintergrund wäre für mich mal auch angesichts dieser Bandbreite an Möglichkeiten, die es dort gibt, die nächste Frage, wie man sich denn als E-Commerce-Anbieter davor schützen kann und was ihr als Zahlungsanbieter in dem Kontext macht.
Die Bandbreite von Fraud ist sehr breit und ähnlich sind natürlich auch die Präventionsmaßnahmen. Aber was, glaube ich, zwingend notwendig ist, einen möglichst guten KYC, Know Your Customer-Prozess durchzuführen. Ja. Ja, und das kann halt beinhalten, dass man eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, dass man nochmal eine Bestätigung der E-Mail-Adresse. Ja, das sind so einfache Präventivmaßnahmen, die schon mal helfen, so die einfachsten Fraud-Fälle auszuklammern. Es gibt natürlich auch dann komplexere Sachen, dass man sagt, der Zustellprozess, den verknüpft man nochmal, also die Post bietet es ja auch an, nochmal mit einem zusätzlichen Identitätsverfahren. Also wenn ich ein Händler wäre, der Videokameras verkauft oder verschickt, würde ich das nur mit so einem Prozess verknüpfen, ja, dass nochmal ganz klar die Identität spätestens bei der Zustellung geklärt wird. Darüber hinaus gibt es natürlich andere Möglichkeiten, sich auf Zahlungsdienstleister halt das Problem auszulagern. Ja, wir bieten ja auch insbesondere Factoring an. Das heißt, wir machen eine Auszahlung, wir übernehmen das volle Risiko und wir übernehmen halt die Risikoprüfung. Ja. Und danach liegt das Risiko aber dann halt auf unserer Seite. Mhm. Also da gibt es wirklich verschiedenste Möglichkeiten, aber ich glaube, das Wichtigste ist wirklich einen guten KYC-Prozess durchzuführen und darüber nachzudenken, was sind andere Stellschrauben, wo es eventuell in dem Prozess Probleme geben könnte, wie bei diesem Retourenprozess, ja, dass man halt irgendwann dann bestimmte Kunden sperrt oder dass man bei bestimmten Kunden halt die Zahlarten einschränkt, die Möglichkeiten der Zahlarten, wenn man den Verdacht hat, dass es halt sich auch eventuell um Retourenbetrug oder Ähnliches handeln kann. Mhm. Man kann zumindest mit Vorkasse das unattraktiv machen. Mhm. Und ich meine, man wird Fraud nie komplett verhindern können. Ja, zu meiner Zeit bei Zalando haben wir immer gesagt, okay, lass uns so ein Fraud-System so gut bauen, dass die Betrüger einfach zum nächsten Händler gehen.
Ja. Ja. Sind trotzdem da geblieben.
Es wird weniger und die Leute, die einfach nur mal so dieses Thema austesten wollen und schauen, die ziehen dann halt schon auch weiter. Aber es bleibt halt ein permanentes gegenseitiges Aufrüsten.
Ja. Also
die Fraudster entwickeln ihre Systeme, Maßnahmen weiter und natürlich die Abwehrseite genauso. Mhm.
Jetzt steht da ja in einem Zwiespalt sozusagen, du hast gerade gesagt, das Auslagern des Risikos für den Shopbetreiber sozusagen. Wir nehmen einen Dienstleister, der die Zahlungssteuerung macht, dann auch den Kauf auf Rechnung steuert. Und versus es selber zu machen und es auszulagern, ist ja klar, das Risiko liegt dann beim Anbieter. Also in dem Fall bei RatePay. Aber ihr seid ja dann so ein bisschen im Zwiespalt. Der Kunde will möglichst 100% auf Rechnung verschicken, also eine hohe Annahmequote haben, weil der Rechnungsversand halt ein unglaublicher Umsatztreiber ist. Jetzt möchte der Zahlungsdienstleister aber auch nicht das Risiko übernehmen. Wie schätzt du das aus deiner Sicht an? Wie hoch ist da der Druck? Wie macht ihr das?
Ich glaube, das Zauberwort hierbei ist eine faire Partnerschaft. Ja, weil es live and let die. Also ich meine, klar könnten wir sagen, oh, wir versuchen nur unsere Profitmarge zu maximieren. Das macht den Händler nicht glücklich. Ja, dann wird der Händler sich wahrscheinlich irgendwann nochmal nach einem alternativen Zahlungsanbieter umschauen. Mhm. Andererseits, wenn der Händler uns zwingen würde, 100% Annahmequote zu garantieren, würde uns das natürlich in den Ruin treffen und der Händler müsste sich demnächst dann einen neuen Zahlungsanbieter finden. Das heißt, eine faire Partnerschaft ist da erstmal die Grundlage. Mhm. Und wie wir das speziell bei RatePay auch handeln, ist unter anderem auch datengetrieben. Ja? Man kann das halt auch als ein Optimierungsproblem darstellen. Was einfach dann heißt, maximiere die Händlerzufriedenheit unter der Maßgabe, dass wir unsere Mindestmarge einhalten. So, dann hat man das zumindest fair ausbalanciert oder zumindest möglichst objektiv ausgesteuert.
Also
es bleibt immer dieser Zwiespalt. Ja,
da kann ich aus meiner Erfahrung nur auch sagen, also das macht ihr wirklich hervorragend, also selten so gut gesehen. Aber schön, dass du es so partnerschaftlich ausgedrückt hast. Ich mache mal den nächsten Schritt. Der Zahlungsdienstleister, der hat dann das Risiko, der hat die Akten, die Fälle, den Ausfall und übergibt es an einen Inkassodienstleister, was übrigens dann das gleiche Thema ist. Oftmals kaufen wir die Forderung, ähnliches Modell. Wir kaufen die Forderungen zu einem fixen Kaufpreis. Und auch da ist es natürlich dieses partnerschaftliche Miteinander, was zählt. Wir können auch nicht 100% Kaufpreis zahlen für Forderungen, wo wir vielleicht nur 50% eintreiben. Also wie gut ist dann die Qualität, die immer im Kasso rauskommt? Wie gut ist sozusagen die Beitragung? Welche Preise können wir dann auch im Ankauf machen? Und ja, da gibt's natürlich auch ein Stück weit das Weiterverlagern des Risikos dann an uns, ja, weil wir am Ende dann den Ausfall kaufen. Ja. Und schön, dass du es so gesagt hast, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ob das von Händler zu Zahlungsdienstleister oder dann Zahlungsdienstleister zum Dienstleister im Forderungsmanagement ist. Es muss ein partnerschaftliches Verhältnis sein. Man muss voneinander lernen, miteinander lernen, die Spezifikas kennenlernen des Shops oder dann von unserer Seite. Wir geben Feedback. Jetzt ist ja RatePay in vielen, vielen, vielen Shops drin, wo wir unterschiedliche Shops haben, die unterschiedliche Fraud-Thematiken haben. Also es wird bei Wein anders sein als bei HiFi Elektronik, bei HiFi Electronics die Marge geringer und so weiter und so weiter. Und ich glaube, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, da sehr offen, sehr transparent, sehr partnerschaftlich miteinander umzugehen.
Wie viele Merchants treut ihr aktuell?
Wir haben ein bisschen mehr als 400 Merchants in unserem Portfolio. Und das ist auch nochmal ein zusätzlicher Vorteil, ja, weil also es gibt natürlich auch Händler, die immer noch selber sagen, nee, Risikomanagement, das machen wir schön in-house. Da gibt es natürlich ein großes Problem. Das größte Risiko liegt immer bei Neukunden. So, ja, für einen Händler ist jeder Kunde, den er vorher noch nicht gesehen hat, erstmal ein Neukunde. Aus unserer Perspektive, dadurch, dass wir sozusagen auf 400 Händler gleichzeitig schauen können, kennen wir den einen oder anderen Kunden halt schon. Das heißt, wir können die Kunden identifizieren, können uns auch deren Zahlungshistorie anschauen und wir wissen halt, was ist deren Zahlungshistorie, wie zuverlässig ist er, beziehungsweise halt auch, existiert dieser Kunde wirklich? Ja, gab es mal richtige Transaktionen mit einer Zahlung? Und das ermöglicht halt auch uns eine bessere Annahmequote dem Händler zu geben, als er mit seinen Inhouse-Risikosystemen vielleicht erzielen könnte.
Das ist ein riesiger Vorteil.
Das ist eine, also das wäre auch, baut schon die Brücke eigentlich auch zur nächsten Frage oder beantwortet sie auch schon zum Teil. Ne? Ich werde jetzt nämlich gefragt, wie kriegt ihr das denn hin, dass ihr einen Nutzer idealerweise so klassifiziert, dass das Risiko möglichst gering bleibt eines Zahlungsausfalls. Ja. Zahlungsausfall ist ja auch nicht nur immer Fraud, ne? Das kann ja auch was anderes sein. Das Thema Risiko ist ja breiter, wenn man das mal so rechnet. Wie kriegt ihr das hin? Eine Maßnahme, klar, Daten sind schon irgendwie da und ihr könnt es einschätzen. Was gibt es noch für Methoden?
Also vereinfacht gesagt gibt es für uns zwei Datenpools. Das eine ist unser gesamter Inhouse-Datenpool, wo wir wirklich die komplette Zahlungshistorie des Kunden nehmen können. Wir können natürlich auch Korrelationen bilden. Kennen wir diese Adresse? Ist diese Adresse in der Vergangenheit in betrügerische Transaktionen involviert gewesen. Ja, also da können wir halt wirklich unsere Inhouse-Daten nutzen. Zeitgleich benutzen wir natürlich auch externe Dienstleister wie Schufa, Griff für Bonitätsauskünfte, die ja auch einen Teil, auch eine Identität ja mitliefern. Ist dieser Kunde bekannt an der Adresse in diesem Haus? Oder wir arbeiten halt auch mit anderen Dienstleistern zusammen, die uns halt die Möglichkeit geben, auch Devices zu identifizieren, ein Device Fingerprint zu generieren. Das ist so ein.
Nicht den Menschen, sondern das Gerät.
Das Gerät zu identifizieren, genau. Und dann haben wir halt unsere Echtzeitrisikoprozesse, die sozusagen erstmal diese Datenbasis nutzen und da unter anderem halt Methoden des maschinellen Lernens verwenden, um statistische Muster in den Daten zu erkennen und in Echtzeit halt auszuwerten. Gleichzeitig haben wir aber auch relativ einfache regelbasierte Sachen. Wenn jemand gerade im Inkasso ist, werden wir ihm gerade keine Transaktion von ihm annehmen. Ja, so relativ einfache Regeln, ich nenne die gerne Don't Be Stupid Rules, die wir da implementieren, wo wir einfach dann auch Blacklist oder auch positiv gesehen Whitelist-Dings betreiben. Darüber hinaus haben wir immer noch einen zweiten Layer. Ja, also das eine ist unser Echtzeitsystem, was wirklich in wenigen 100 Millisekunden die Entscheidung trifft, wollen wir diese Transaktion annehmen fürs Factoring oder nicht. Und wir haben nachgelagert aber auch noch einen manuellen Screening-Prozess, wo sich Screener einzelne Transaktionen nochmal gezielt anschauen. Und diese Kombination aus einem vollkommen automatisierten technischen System und the human in the loop, wie man so schön nennt, ist sozusagen, glaube ich, auch was man nicht unterschätzen sollte, weil die statistischen Daten, das lässt sich super in Echtzeit algorithmisch machen, aber gerade neue Fraud-Fälle oder die sehr eigenartige Muster haben, die selten auftreten, das kann ein Mensch viel besser identifizieren. Ja. Ja. So, und die Vorteile dieser beiden Systeme nutzen wir halt, um möglichst gut Fraud zu managen.
Und du hattest ja gesagt, was bei euch ankommt, ist von hoher Qualität in dem Umfeld.
Absolut, das ist sicherlich marktführend in dem Segment.
Jetzt müsstet ihr da eigentlich auch, also wenn ich mal so fragen darf, ich habe mich lange mit dem Thema nicht mehr beschäftigt, auch mit diesem Austausch von Daten. Ich kenne noch so alte Systeme wie eScore oder sowas, ne, vor vielen, vielen Jahren. Aber müsstet ihr eigentlich auch eine tolle Datenquelle sein für so eine Präventionsanalyse, oder nicht? Weil wie viele Inkassofälle habt ihr pro Jahr?
In Deutschland knapp 2,5 Millionen.
Da kommt doch was zusammen.
Da kommt was, also wir lernen natürlich massiv auch aus unseren Erfahrungen, aus den übergebenen Daten. Und das, was Steven gerade sagt, wir bekommen ja von vielen E-Commerce-Shops und auch von Zahlungsdienstleistern Inkassofälle übergeben und kennen sehr viele Muster, können dementsprechend auch unseren Auftraggeber natürlich die Insights geben, was unsere Erfahrungen sind. Mhm. Vielleicht kann ich mal ein Thema aufgreifen im Kontext Betrug und Inkasso. Das hat Inkasso ja zugegebenermaßen in Deutschland immer noch nicht ein wirklich gutes Image. Und ich habe gestern schon gesagt, QIO will natürlich dazu beitragen, dass sich das ändert. Aber was führt oftmals zu solchen eskalativen Prozessen oder dann eben auch zu medialer Präsenz, das sind eben genau Identitätsdiebstahl, Identitätsmissbrauch, der bei uns ankommt, wo wir dann einen vermeintlichen Schuldner anschreiben, der aber vorher noch nie in irgendeiner Art und Weise Kenntnis über diesen Vorfall hatte. Mhm. Natürlich wird er sofort auf die Barrikaden gehen und das teilweise sehr laut und auch teilweise sehr eskalativ. Wir nehmen das natürlich sofort auf, wir machen den Prozess nicht weiter, natürlich stoppen wir den, natürlich gucken wir genau rein, was ist da passiert, wie kann es dazu kommen, identifizieren den dann wahrscheinlich auch als einen derartigen Betrugsfall und stellen dann natürlich auch entsprechend ein. Aber das ist eben leider auch eben etwas, wenn man das Risikomanagement nicht so gut im Griff hat und sehr, sehr, sehr viel dann bei uns solcher Fälle rauskommt, dann haben wir natürlich auch unglaublich viel damit zu tun, hinten heraus, ich sag mal, den Schaden wieder gut zu machen und auszugleichen, was leider eben auch auf die Reputation unseres Geschäfts geht. Ja. Und es ist ja überhaupt nicht in unserem Sinne, solche Fälle überhaupt, geschweige denn zu produzieren oder auch diejenigen, die dann betroffen sind, anzuschreiben. Aber wir können auch nicht alles vorher analysieren und erkennen. Ne? Oftmals passiert es dann tatsächlich in letzter Instanz, wenn derjenige eben einen Brief bekommen hat, der vorher noch nie was davon gehört hat. Also sehr schade, dass dann eben genau solche Fälle, und das sind echt wenige, ich hatte es gerade gesagt, knapp 2,5 Millionen Fälle in Deutschland, und das ist wirklich ein ganz kleiner Teil, ein ganz, ganz kleiner Teil, der dann in so einem eskalativen Prozess reinläuft. Aber ja, hilft uns in der Reputation im Inkasso leider gar nicht weiter, und das sind meistens auch die, die in den Medien sind.
Aber Rainer, wenn ich deine Frage nochmal eine Runde weiter drehen kann. Ne? Natürlich würden wir auch sehr gerne enger zusammenarbeiten in dem Zusammenhang mit Daten. Nur da sieht halt die Regulatorik halt vor, das nicht, dass das halt nicht geht. Und das ist auch, da gibt es sehr, sehr, sehr gute Gründe dafür, warum es dieses Data Pooling halt nicht gibt. Es braucht immer die Einwilligung des Kunden, um für welche Zwecke lassen.
Ich weiß nicht, wenn ich ehrlich bin, in der Vergangenheit, ich weiß nicht, diese alten Systeme, eScore, ich weiß nicht, ob heute sowas immer noch zum Einsatz kommt, als zum Beispiel solche weichen Daten wie der Wohnort, ne? Eine Klassifizierung nach sich gezogen hat. Hamburg-Wilhelmsburg, Neukölln, keine Ahnung, was wird jetzt mal einfach so aus der Blume gesprochen, führt dann zu einer Veränderung des Scores. Das wurde ja damals auch schon so heiß diskutiert, ist das jetzt diskriminierend oder nicht? Ich würde sagen, ja, ist es natürlich. Wie siehst du das? Gibt es sowas noch?
Also es gibt mit Sicherheit Systeme, die das benutzen, aber ich stimme dir zu, es ist diskriminierend. Ja. Von daher sollte man es nicht benutzen, sondern sich auf andere Merkmale. Das ist aber auch ein bisschen die Gefahr bei komplett datengetriebener, Systemen, ja, sei es jetzt ein KI-System oder ein klassisches maschinelles Lernen. Es sucht halt nach statistischen Zusammenhängen. Mhm. Ja. Und klar, wenn es einen Zusammenhang mit dem Wohnort gibt, wird der halt benutzt. Aber es kann halt auch andere diskriminierende Muster können aufgegriffen werden, die überhaupt nicht so offensichtlich sind. Ja. Nehmen wir das Beispiel, ist der Name Teil der E-Mail? Ja, was so ein sehr breit oft verwandtes Muster ist, um erstmal zu prüfen, okay, ist das eine sinnvolle E-Mail-Adresse? Ja. Es gibt aber Namen, die haben einfach ein Problem, sich in der E-Mail wiederzuspiegeln, weil sie bestimmte Sonderzeichen haben. Ja. Ist es diskriminierend?
Ich finde schon.
So, und da kommt dann die Kunst rein, wie kann ich sozusagen meine Systeme oder die Entscheidungen dagegen prüfen, ob sie diskriminieren und dann gegebenenfalls versuchen, das auszugleichen, so dass es dann wieder nicht mehr diskriminierend wird.
Ich glaube, ein Aspekt vielleicht zur E-Mail, weil das betrifft uns auch wieder, kann ich auch ein bisschen was aus dem Nähkästchen plaudern. Natürlich identifizieren wir schon auch die E-Mails. Wir gucken, ist der Name drin oder nicht drin? Warum? Wir natürlich schon entscheiden, welche sensiblen Daten kommunizieren wir per E-Mail. Und da gucken wir schon genau hin. Ja. Das kann dazu führen, will ich sagen, dass Daten, Erkenntnisse dazu beitragen, dass eben der Prozess, den wir fahren, vielleicht mal abweichend ist zu dem anderen. Weil gewisse Merkmale uns eben einen anderen Prozess vorgeben. Also es ist für uns sehr hilfreich zu nutzen, um den Kunden, den Schuldner dann bei uns entsprechend anzusprechen, an der richtigen Stelle, mit dem richtigen Kanal, den richtigen Informationen.
So, an dieser Stelle machen wir einen klitzekleinen Cut. In Teil 2 unseres Gesprächs mit Steven Lem sprechen wir dann über Einsatzmöglichkeiten von künstlicher Intelligenz bei der Erkennung und Prävention von Risiken und Fraud im E-Commerce.